Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Vibers. Heute mit Toya Diebel. Wow, danke, dass du heute gekommen bist. Und mit mir, Leila Lowfire.
Ach, schön nachts, auch du heute da bist. Ich freue mich, dass heute Montag ist. Der einzige Grund, warum ich ein Lächeln im Gesicht trage, ist, weil Montag ist. Das muss man auch erstmal von sich behaupten.
Ja, weil Montag Weiberstag ist.
Ja, meinst du, ne? Ausschließlich. Ja. Okay. Weil ihr uns hören könnt, weil wir euch fühlen können.
Ey, das ist auch was ich noch nie verstanden habe, tatsächlich. Bei so Leuten, die so eine Bühnenpräsenz haben irgendwie, dass sie immer so richtig deep dingen mit dem Publikum.
Was? Ich lieb das.
Du liebst das?
Ja.
Ich spüre das nicht.
Wirklich nicht?
Ich spüre das nicht. Tut mir leid. Ich bin aber wahrscheinlich auch eher so...
Bist du ein Bühnenstein?
Ja, nee, nicht ein Bühnenstein, aber so... Ich bin auch froh, wenn ich wieder einfach von der Bühne runter bin, ne?
Das ist
nicht
krass.
Das ist nicht... Also ich mach's gerne.
Ja.
Ich finde das auch cool. Ich habe auch Spaß dabei. Aber ich glaube, ich spüre die Leute nicht so.
Boah, ich gehe da voll auf. Ich bin voll die heftige Rampensau.
Wirklich? Ja. Aber du würdest nicht auf Tour gehen, weißt du?
Nee, weil ich muss ja in anderen Betten schlafen.
Ja.
Das geht gar nicht klar.
Was ist jetzt eigentlich mit deiner neuen Matratze?
Boah, hör auf, ey. Die steht immer noch im Bett. Die steht immer noch im Zimmer zusammengerollt. Der Hintergrund ist der, dass wir uns ein neues Bett bestellt haben.
Und also Toya und ich.
Also Leila und ich und meine und ihr Kind und meine beiden Kinder dann. Vielleicht darf mein Freund irgendwie so ganz neben Tura, so am Bettende so zusammengerollt liegen.
Ich weiß nicht, ob Tura das zulässt, ehrlich gesagt.
Ich habe mir ein Bett bestellt oder wir haben uns ein Bett bestellt. Und
ich frage mich gerade, was passiert, wenn dein Freund irgendwann mal dann doch unseren Podcast hört, weißt du, und dann aber nur so Ausschnitte hört und immer dann einschaltet, wenn es kurz um ihn geht und wo du irgendwas eigentlich sehr so Sarkastisches sagst, aber vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag und dann nimmt das alles so richtig wörtlich.
Ja, das ist wie wenn du sagen würdest, ich warte auf den Tag, dass endlich die Aliens mit dem UFO runterschrauben.
Auch das ist nicht unwahrscheinlich, seien wir mal ehrlich.
Aber die Wahrscheinlichkeit in Prozent ausgedrückt ist ungefähr so groß.
Wie geil das eigentlich auch ist, dass so Alien-Menschen inzwischen gar nicht mehr die Verrückten sind. Es inzwischen halt so viele VerschwörungstheoretikerInnen gibt, dass so Alien-Menschen eigentlich so WissenschaftlerInnen sind.
Hm.
Oder?
Ich überlege gerade, man sagt, glaube ich, nicht mehr Verschwörungstheoretiker.
Verschwörungsmythiker. Nee.
MythikerInnen.
Das sind auch keine Aliens mehr, sondern Außerirdische.
Ich hab gelernt.
Ist Alien eigentlich ein negatives Wort für Lebewesen außerhalb unseres Planeten?
Hochdiskriminierend, ja.
Ja, das kriegt man dann irgendwann zurück. Weißt du, die hören dann irgendwann den Podcast und sind so, wow, 2021 hat Leila Lowfire
noch Aliens gemacht. Ich habe übrigens gelernt, dass es heißt jetzt auch, habe ich nämlich von jemandem gehört jetzt, den ich kenne, es heißt jetzt Wahrheitssuchender oder Suchende. Ich glaube, dass diese Verschwörungsgang, diese Verschwörungswelt, die müssen sich ja auch, ich meine, schau mal, was die sich anhören müssen den ganzen Tag, ne? Was die Presse denen um die Ohren haut, was die sich für eine Scheiße immer anhören müssen. Darum müssen die sich ja auch neue Sachen ausdenken. Aber die
hören sich das doch gar nicht an, weil die haben doch ihre eigene.
Nee, das kriegen die schon mit. Quellen. Das kriegen die schon mit und die müssen sich echt viel Scheiße antun und die müssen ja auch dauernd neue Videos drehen und dann brauchen die ja auch dauernd und die brauchen neue Geschichten auch so, weil am Schluss räumt wirklich jemand auf mit einem Fakt oder dann passiert irgendwas nicht. Jetzt sind die Geimpften immer noch nicht tot und so. Die müssen sich ja dauernd irgendwie so neu erfinden. Und ich glaube, dass die deswegen auch neue Namen brauchen die ganze Zeit, um irgendwie noch neue Menschen da faszinieren zu können. Und aktuell ist, glaube ich, so der Stand, dass es Wahrheitssuchende sind.
Aber ich glaube, diese ganzen neuen Namen, die kommen halt so mit Abgrenzung innerhalb der Gruppe. Weißt du, dass da immer Leute sind, die sagen, weißt du, irgendwann dreht immer einer am Rad und dann merkt man so, oh fuck, der ist auch noch Antisemit und keine Ahnung irgendwas. Und dann bist du so, oh, aber ich gehöre ja nicht zu dir eben, deswegen habe ich jetzt einen neuen Namen, weißt du?
Ist schwierig.
So also, Untergruppierung einfach.
Ich finde, man sollte da auch irgendwie ein bisschen vielleicht auch Nachsicht mit denen haben. Die haben es einfach auch nicht leicht gerade. Ich meine, Attila ist auch, muss man auch mal sagen, jetzt wurden dem Telegram auch noch weggenommen. Was will man dem Mann noch wegnehmen?
Aber hat man die, egal, das ist auf jeden Fall für eine andere Folge. Aber ganz kurz nur ein kleiner Vorschlag für diese Untergruppierung, das will ich noch ganz kurz loswerden. Ja. Ich fände es gut, wenn die sich einfach so wie im Kindergarten so Tiernamen geben als Gruppe.
Mäusegruppe oder so.
Das sind
so.
Dann so die Zebras.
Ach so.
Und die Seeadler und die Flamingos, weißt du?
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Aber das ist jetzt, das mit dem Attila, das kann man schon sagen. Das ist ja schon der König gewesen, so ein bisschen. Der hat ja auch das alles aufgebaut. Du kannst ja den Präsidenten jetzt nicht einfach von denen einfach so unter den Tisch kehren. Das wurde ja auch alles gehackt von Anonymous. Das wurde alles untergraben. Das ist ja ganz schrecklich gerade alles.
Aber wirklich? Oder?
Nein, das ist echt. Ja? Ich mache keinen Scherz. Das ist, Anonymous hat sich jetzt da, die haben ja auch die Schnauze voll gehabt. Ich meine, ich würde mich ja nie mit denen anlegen. Am Schluss hacken die mal einen Weibers-Podcast und legen mir da wieder irgendwelche Sachen im Mund, die ich angeblich gesagt haben soll.
Ja, da fällt mir gleich was ein, aber egal. Da
muss man echt aufpassen. Also Anonymous, ihr seid super. Ihr seid Weibers-Podcast. Das ist ein großer Fan von euch. Also bitte lasst meinen Telegram-Account auch in Ruhe. Nicht mitlesen. Nee, aber die haben es ihm echt schwer gemacht. Und haben das ist natürlich... Diese Community, die basiert ja auch auf Kommunikation und so, wenn man da den Stecker zieht der Kommunikation, man auf einmal keine Telegram-Gruppen mehr hat und die ganzen E-Mail-Accounts hier umgeleitet werden und gelöscht werden, ist schwierig. Aber ja, Wahrheitssuchende, wollte ich nur kurz sagen.
Wahrheitssuchende, alles da. Was mit der Matratze?
Ja, ich habe mir ein Bett gekauft und dafür habe ich diese Matratze gekauft, weil das ist etwas größer als das, was ich jetzt habe, damit mein ganzer Clan, den ich mir hier gerade heranzüchte, weil ja irgendwie keiner in seinem eigenen Bett schlafen will, sondern alle auf mir drauf, in meinem
oder
Gesicht.
Oder in dir drin auch oder noch teilweise.
Ja, hoffentlich bald nicht mehr. Auch mein Freund hoffentlich nicht mehr.
So geil, dass wir auch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, gerade im ersten Moment, aber ja.
Ja, also alle sollen irgendwie halt genug Platz haben und deswegen gibt es da so ein Clan-Bett jetzt und da gibt es eine neue Matratze. Und dann kam der Anruf, das Bett kommt nicht, weil kein Holz mehr da ist. Der Holzmarkt auf der Welt, ich glaube, viele Menschen, die gerade zuhören, die versuchen irgendwie sich einen Holzschrank irgendwo zu kaufen, der vielleicht nicht irgendwo auf Lager ist. Das kannst du vergessen gerade. Das ist Holz gerade herzubekommen, ist erstens unfassbar teuer. Und ich glaube, so diese Weltmächte, ich bilde mir ein, auch China und USA vor allem, haben sie gerade so die Holzbestände der Welt quasi sich unter Nagel gerissen, um es jetzt mal ganz brachial runter zu brechen. Und da ist für die Toya kein Bett mehr übrig geblieben. Ja,
ja, wir kleinen Bürger hier und Bürgerinnen.
Ich kleine Arbeitermaus, ich einfache kleine Weiberfrau, mich lasst ihr hier aus und ich krieg kein Bett.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Also mich haben sie dann, ich durfte jetzt kein Holz haben. Und deswegen steht diese Matratze jetzt schon echt lang, ne?
Also ich kann dir sagen, ich habe mir ja dann inzwischen auch die gleiche
geholt. Du hast sie mir ja nachgekauft, weil ich sie gekauft habe, obwohl ich nicht...
Schläft sich ganz gut drauf.
Ja, wirklich?
Ja, kann ich empfehlen. Also ist auf jeden Fall weicher als meine letzte Matratze, so an der obersten Schicht. Das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, weil man schon so ein kleines bisschen einsinkt.
Ist es so Memory Foam?
Kann schon sein, weiß ich nicht.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall...
Schon so lange her.
Fand ich ganz geil. Es springt sich auch ganz gut auf der Matratze, ist ja auch mal ganz gut zu wissen.
Ich finde, die sieht toll auch aus in einem Karton. Das ist einfach ein schönes Accessory.
Die ist so sauschwer, ne? Ich habe die ja geliefert bekommen. Du warst am Telefon, du hast es mitbekommen. Aber ja. Das war noch ein bisschen lustig auch, ne?
Hä, aber hast du nicht zwei? Als ich am Telefon war, hattest du zwei gekauft.
Ja, ich hatte zwei bestellt. Also ich hatte zwei bestellt, eine für mich und eine für eine andere Person. Die musste dann in eine andere Wohnung noch.
Ach so.
Aber ich habe die beide zu mir bestellt. Und genau, der Typ kam halt mit zwei Paketen, stellt die mir unten hin. Also erstmal so, geil auch, ne? Klingeln. Ich mach auf, klingelt wieder. Und da weißt du schon, so irgendjemand, der keinen Bock hat.
Irgendwas hochzutragen.
Ja, und dann bin ich runtergegangen und dann war er so, ja, hier, deine Matratzen. Und ich war so, cool, trägst du die auch hoch? Nö. Und dann meint er so, you don't have a husband? Und war ich so, no, but someone
doch,
gets paid for his job.
Doch, der spielt aber gerade PlayStation.
Der spielt gerade PlayStation, das wäre so geil. Das wäre so geil, wenn er sich dann so erbarmt, eine Matratze hochzutragen und dann ist da so jemand so, hä? Ja, aber ich finde die Aussage schon irgendwie richtig bescheuert. Die Dinger sind einfach scheiße schwer. Selbst wenn ich einen Husband hätte, kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass...
Aber war das eine Spedition, die Matratze hochtragen müssen oder ist das so ein ganz normaler Versandanbieter gewesen?
GLS war das. So dazwischen, ne?
Ja, so ist dazwischen. Also ich müssen die das?
Ich glaube schon.
Also würde ich bei GLS arbeiten und ich würde eine Matratze verschiffen müssen, würde ich die nicht in 8. Stock
tragen. Also weißt du, ich bin halt auch so, ich gebe auch Trinkgeld und so, ne? Ich zeige mich sehr dankbar, dass Menschen meine Pakete hochtragen im Altbau, ne?
Das können die ja vorher nicht wissen.
Das können die vorher nicht wissen, ja, aber ich bin dann halt auch abgefuckt, wenn die das überhaupt nicht erst ausprobieren.
Ich fände ich jetzt eine interessante Info. Vielleicht arbeitet ja jemand bei DHL, GHL, GLS, OPS, FedEx, schlag mich tot, wie das so gehandhabt wird, weil ich manchmal, du kannst ja auch, wir haben gerade eben auch viele Möbel bestellt, vor kurzem, weil wir was in der Wohnung gemacht haben und wir haben auch zum Beispiel ein Kinderbett bestellt und es kam auch über DHL, bilde ich mir ein, oder DPD, keine Ahnung, und der hat das auch hochgetragen und dachte mir auch so, ey krass eigentlich, ist das wirklich Teil des Jobs von einem DHL-Boten, Botin, dir ein Bett hochzutragen. Weil eigentlich gibt es doch dafür, ist es nicht Spedition?
Ja, so ein Kinderbett ist ja noch relativ klein, ne?
Ja, wenn du nicht hier ein 4-Meter-Kind hast, wie ich. Woher willst du das alles?
Ja, okay, ich weiß es natürlich nicht.
Nee, da kann aber, alles mögliche sein. Wir machen einen
also
Schrank
bestellt. Ich bin ja beruflich auch krass auf PaketdienstleisterInnen angewiesen.
Ja.
Deswegen bin ich auch immer so super nett zu allen. Also nicht nur deswegen, natürlich auch, weil ich ein super toller Mensch bin. Nee, aber ich versuche mich schon immer ganz gut zu halten mit den ganzen Leuten. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie so, wenn dann...
Bei 2 Matratzen hätte ich es auch nicht, also weiß ich nicht.
Also das Ding ist, ich habe mir dann eine hochtragen lassen, er hat es dann noch angeboten. Er hat dann sogar noch gesagt, er wird auch die zweite hochtragen. Dann meinte ich so, nee, ist schon okay. Ich habe ihm jetzt nicht gesagt, dass die eh nicht hoch muss, aber...
Was hast du die zweite dann getragen?
Nee, die zweite musste ja nicht zu mir hoch. Die stand dann unten im Flur, die habe ich dann rübergefahren in die andere Wohnung.
Hast du die dann allein ins Auto getragen?
Genau, das war nämlich das Ding, ne? Es war ein richtiger Scheißtag, kann ich dir sagen. Ich habe die dann nämlich, die war so schwer, ich konnte die nicht tragen, deswegen habe ich sie einfach hinter mir hergezogen. Diesen Karton habe ich einfach hinter mir hergezogen. Und es ist gerade Herbst, überall liegt Laub rum und ich habe die natürlich komplett durch Hundescheiße gezogen.
Oh, shit, ey.
Hab das nicht gemerkt, hab mir die Hundescheiße überall hingeschmiert. Hatte sie dann auch am Schuh hängen, habe sie im Auto verteilt, beim Autofahren.
Kacke.
Ja, richtig kacke. Und dann habe ich die einfach, als ich in einer anderen Wohnung war, habe ich die einfach wirklich so, die musste so eine Treppe runter, habe ich die einfach runtergeworfen.
Alles voller Scheiße.
Nein, das Gute war, ich habe sie dann wieder, also vom Auto bis zur Wohnung, habe ich sie wieder so weit auf den Boden schleifen müssen, dass die Hundescheiße schon wieder abgeschliffen war.
Schön.
Aber es war auf jeden Fall, ja, war ein bisschen schwierig. Aber auch interessant, war ein interessanter Tag. Ich weiß gar nicht mehr, worauf wir hinaus wollten.
Ich wollte dir eigentlich erzählen, dass ich hatte ein ganz tolles Format wieder auf Instagram. Ich bin ja ein absoluter Formatenkrake, kann man sagen. Ne? Ich bin ja bekannt für meinen tollen Content. Ich mache fast nichts mehr auf Instagram. Ne? Aber ich mache mir total gerne 10 schnelle Fragen so. Weil mehr als 10 habe ich ja nie Bock zu beantworten. Da kommt ja dann auch mal, also sorry, aber ich liebe ja auch so Fragen und so. Und manchmal ist es ja auch lustig, aber was da teilweise so eine Scheiße gestellt wird an Fragen. Naja, I love you. Aber eine Frage fand ich sehr interessant. Und zwar, kann Untreue, in Schrägstrich ein Seitensprung, sage ich mal, auch zu etwas Positivem führen? Und die Frage, ich nehme es schon mal vorweg, die kann man aus 2 verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich hatte diesen zweiten Blickwinkel aber nicht gesehen, als ich die Frage beantwortet habe. Ich habe, meine erste Intention war, nee, natürlich ist da nichts Positives dran, also für mich persönlich. Ich hatte das so verstanden, es ist eine Beziehung und eine Person macht einen Seitensprung, geht fremd, betrügt die andere Person und jetzt muss man, es kommt raus. Und jetzt kann man überlegen, kann es da auch was Positives rausziehen? Und ich dachte, okay, die Person meint, ob man sich davon erholen kann.
Ah, okay.
Dass man das verzeihen kann. Und ich bin jemand, ich habe noch nie jemanden betrogen tatsächlich. Und ich wurde, glaube ich, auch noch nie betrogen. Ich sage glaube, weil 100%.
Das ist so, wie wenn man einen Mann
sagen.
Fragt, ob er ein Kind hat.
Genau. Also in 8 von 10 Fällen hat er eins. Außer war bei Layla, bei Masektomobil.
Ja, ich kann euch gerne meine Kundenliste geben, um sicher
gerne,
zu gehen.
Ich wäre gerne, wenn die geleakt wird irgendwann.
Das wäre echt witzig.
Das sind dann die Vasecto-Papers.
Oh Gott. Das wäre so witzig mit der Bild-Zeitung irgendwo und so, wenn das Sektum und Bierliste liegen würde. Und alle sind nur so, hä? Okay, cool, was jetzt?
Toll.
Und die sind so, jetzt. Ja, oh Gott, ja, egal. Mhm, ja.
Genau, und dann habe ich mir halt gedacht, nee, also wenn ich mir vorstelle, in meiner Beziehung gäbe es diesen Betrug, also egal ob jetzt von meiner Seite oder von der Seite meines Partners, könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, dass es irgendwas Positives für meine Beziehung hätte, weil für mich dieses ein Vertrauen innerhalb einer Beziehung schon, das ist für mich, das, ich glaube, vielleicht sogar das höchste Gut. Nicht nur auf Seitensprünge bezogen, sondern generell Vertrauen, dass mir mein Gegenüber, mein geliebter Partner in dem Fall, keine Scheiße erzählt.
Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall, das Gefühl.
Und wenn ich dann, auch wenn ich den, und vor allem, wenn ich den sehr liebe und der tut etwas, auch wenn er es wahnsinnig bereut, aber er tut etwas, weil er mein Vertrauen missbraucht, dann würde ich das, glaube ich, auf sehr viele andere Bereiche, auch wenn es nicht vielleicht unbedingt gerechtfertigt wäre, übertragen. Ich würde sehr schnell auf viele andere Bereiche das beziehen und sagen, ah, vielleicht hat er mich da ja auch beschissen oder vielleicht hat er das ja da auch schon mal gemacht oder vielleicht sagt er da auch nicht die Wahrheit und so. Und hat doch eigentlich mir das erzählt. Und ich würde, glaube ich, jedes Mal, wenn ich nur leiseste Ahnung von Misstrauen hätte, würde ich das wahrscheinlich wieder ausgraben und sagen, ach, bist du dir ganz sicher, dass du jetzt die Wahrheit sagst? Und damit wäre für mich die Beziehung gekillt.
Mhm. Kann ich verstehen. Also, ich meine, als du jetzt die Frage vorgelesen hast oder mir erzählt hast, hatte ich schon irgendwie gleich ein Bild vor Augen, was es Positives haben kann.
Innerhalb einer Beziehung. Ja.
Aber es kommt natürlich total drauf an, wie das alles vonstatten gegangen ist. Ne? Weil ich hatte zum Beispiel auch mal eine Beziehung, wo ich angelogen wurde, mehrfach und auch mit ganz wichtigen, also grundlegenden Dingen. Und da war das irgendwann bei mir so, dass ich alles in Frage gestellt habe, wo ich heute immer noch, also länger nach der Trennung schon, immer noch alles in Frage stelle, was da je passiert ist. Also wo wirklich, also da sind bestimmt auch schöne Sachen gewesen, aber kann ich nicht mehr sehen. Mhm. Kann ich nicht mehr sehen, weil ich hinter jedem schönen Ding eigentlich eine Lüge oder eine Manipulation vermute oder so.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich da betrogen wurde, aber allein, dass ich das so formuliere, heißt schon, dass ich auch da irgendwann dann kein Vertrauen mehr hatte.
Man zieht es in Erwägung. Ja.
Genau, man zieht es in Erwägung, wenn man rausgefunden hat, okay, da ist jemand, dem fällt es sehr leicht auch zu lügen. Und unehrlich zu sein, dann hinterfragst du alles. Und so kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich betrogen werden würde, dass ich das genauso auf alle Bereiche projizieren würde und dann eben auch schöne Dinge einfach auch nicht mehr genießen könnte. Also da bin ich total bei dir. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass das Vertrauen gar nicht großartig missbraucht wird, ne? Also einfach Fallbeispiel. Ich bin seit 6 Jahren mit jemandem in der Beziehung, ja? Eigentlich happy, denke ich.
Es wurde immer die Wahrheit gesagt.
Es wurde immer die Wahrheit gesagt, zumindest bin ich davon ausgegangen. Jetzt ist es so, irgendwie, wir haben vielleicht Kinder zusammen und Sexleben ist schon länger nicht mehr ganz so am Start. Und jetzt finde ich raus, dass mein Partner mich betrogen hat.
Aha.
Weil ich habe eine Vermutung, irgendwas ist anders oder so. Vielleicht.
Du hast ein blondes Haar im Hemdkragen gefunden. Mit einem Lippenstift.
An dem Haartrand, an dem blonden
Haar. An dem Haartrand.
Das könnte ein Hinweis sein. Nee, aber so vielleicht, ja, der war vielleicht auf einer Veranstaltung oder so und mir hat jemand gesagt, dass er gesehen wurde mit jemand anderem.
Okay. Mhm.
Und ich weiß, dass er sehr betrunken war, vielleicht an dem Abend auch. Und das ist jetzt irgendwie 3 Tage her und mir sagt das jemand so, hey Leila, ich muss dir was sagen, ich habe da so eine Vermutung.
Mhm.
Und mir ist auch schon aufgefallen, dass mein Partner mir krass aus dem Weg geht die letzten Tage. Und ich spreche ihn darauf an. Er sagt, ja, es war so. Sagt es zu dem wahnsinnig leid. Er kannte die Person vielleicht auch schon vorher. Und vielleicht war das schon ein bisschen flirty. Und er erklärt mir das alles.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, mein Vertrauen ist nicht gebrochen. Weißt du?
Weil es situativ passiert ist und nicht geplant.
Nicht geplant, aber ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man länger in einer Beziehung ist. Vielleicht lässt man sich dann doch auch mal auf einen Flirt ein oder so und denkt sich ja, man macht ja nichts, das ist ja harmlos. Das ist
nicht,
ne?
Schlimm, ja.
Und holt sich vielleicht da ein bisschen Bestätigung oder so. Und dann kommt halt so ein Showdown aus Versehen, was nicht geplant ist. So, man ist auf einer Veranstaltung, die andere Person ist auf einmal da, man hat was getrunken, man hat schon sehr lange keinen Sex mehr. Man denkt sich so, boah, irgendwie wär's ja auch cool. Und vielleicht, ja, bist du einfach... Also es gibt immer, ich würde niemals sagen so, wenn man betrunken ist, hat man keine Verantwortung oder so, ne? Aber es vereinfacht vielleicht auch so manche Hemmschwellen. Und wenn ich dann ihn darauf anspreche und er mir das ehrlich sagt, also er lügt mich nicht an, versucht es erst gar nicht, sondern erklärt es mir auch, ich glaube, das wäre für mich okay.
Also es wäre ein Unterschied, wie dieser Seitensprung quasi ablaufen würde.
Ja, also ich wäre trotzdem natürlich verletzt, ne? Weil er hat mich ja dann irgendwie trotzdem angelogen, weil er hat es mir nicht erzählt, ich habe es von jemand anderem gehört.
Aber er könnte es ja auch sofort sagen. Was ist, wenn der nach Hause kommt und sagt, scheiße, ich hatte gerade Sex mit einer anderen Person, ich bin fix und fertig, es tut mir so leid, was habe ich nur getan? Meine Hände waschen.
Ich würde ganz viel Fragen stellen tatsächlich,
ja.
Weil das mir irgendwie so hilft. Also wenn ich habe irgendwie nicht so wirklich so ein Eifersuchtsgefühl, aber wenn ich halt unbeantwortete Fragen habe, dann gebe ich mir selbst die Antworten und das wäre irgendwie uncool, weil die meistens viel schlimmer sind als die Wahrheit oder so. Und dann würde ich halt vor allem raushören wollen, ist das was jetzt einmal passiert ist oder ist das was, was jetzt vielleicht in Zukunft öfter passieren könnte? Hat das für ihn auch unsere Beziehung verändert oder nicht? Das wären so die Sachen, die ich irgendwie raushören wollen würde. Und es gibt auf jeden Fall Situationen, wo ich sagen kann, das wäre sowas, was vielleicht ein Anstoß dann für meine Fallbeispielbeziehung, ne, wäre, an unserer Beziehung zu arbeiten oder vielleicht auch mal an unserem Sexleben zu arbeiten oder an Nähe zu arbeiten, dass wieder mehr Nähe in die Beziehung kommt und Intimität. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass es was Positives hat. Aber genauso könnte ich auch sagen, wenn das jemand ist, der irgendwie mich 1,5 Jahre betrogen hat, natürlich würde ich sagen, Alter, ich vertraue dir gar nicht mehr. Wer jemanden 1,5 Jahre betrügen kann, der ist noch zu vielen anderen Dingen in der Lage, finde ich.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob es situativ passiert und ich sag mal, so blöd es klingt, ein Unfall ist oder ob es etwas ist, das vielleicht in irgendeiner Form, ich sag mal so, was Totschlag oder Mord.
Ja, aber auch da muss ich dir widersprechen. Also bei mir geht es so darum, wie ist das Verhältnis von meinem Partner und mir in dieser Geschichte. Weißt du, wenn er mich wirklich hintergeht und mich anlügt über einen längeren Zeitraum, dann ist das was für mich sehr schwer ist zu reparieren in meiner Gefühlswelt. Wenn das aber was ist, wo er das irgendwie geschafft hat, das von mir fernzuhalten, ohne dass es überhaupt ein Thema war. Und dann habe ich den ersten Berührungspunkt damit und er sagt mir sofort, wie die Wahrheit ist. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass unser Vertrauen so krass gebrochen ist, weißt du?
Ja.
Aber wenn das natürlich nach 1,5 Jahren passieren würde, würde ich mir denken, okay, ich habe 1,5 Jahre mit jemandem zusammengelebt, der ein Doppelleben geführt hat. Und das wäre was ich auf jeden Fall schwer für mich so...
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich komme nämlich immer wieder auf die Situation, ist es halt passiert... In einem Affekt, weil man besoffen war oder vielleicht auch, man muss ja nicht immer besoffen sein, wenn man...
Einfach horny.
Einfach, ja, man ist halt, oder ja, keine Ahnung, es gibt ja auch die Situation, dass man sich vielleicht nicht wehrt, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber dass man sich fallen lässt gegenüber der anderen Person, weil man sich hingibt, weil man es einfach Dinge passieren lässt und dann zu schwach ist in dem Moment. Wir sind ja auch, jeder hat mal einen schwachen Moment in seinem Leben und es ist eine blöde Situation und dann ist es eben dieser Unfall. Scheiße, ich habe eine andere Person geküsst oder aus Versehen Sex gehabt.
Aber wir reden oder, überhaupt nicht aneinander vorbei.
Oder es ist so, dass ich zu Hause sitze und das kann von mir aus 1,5 Jahre toll gewesen sein und dann sitze ich aber nach 1,5 Jahren einen Tag danach auf dem Sofa und habe mir vielleicht Tinder runtergeladen. Oder eine andere, ich weiß nicht mal, gibt es noch mal was anderes als Tinder? Ich weiß schon gar nicht mehr, Toya ist zu lange, ist nicht mehr Single. Aber man hat quasi irgendeine Dating-App und sucht aktiv nach dieser Situation. Denn ich finde, das ist ein riesiger Unterschied, ob man aktiv auf Suche geht, ich möchte etwas anderes erleben und tue was dafür.
Ja, aber selbst da kann es ja immer noch sein, dass jemand sich Tinder runterlädt, weil er einfach krass auf Bestätigung aus ist gerade. ob das cool ist, also...
Aber es ist doch ein viel längerer Hergang. Ich lade meine App runter, aber ich suche nach Menschen, die mir gefallen, ich chatte mit denen.
Das passiert oft, aber, ne?
Ich chatte mit denen.
Das fängt an mit Flirten, das fängt an mit Bestätigung und irgendwann denkst du dir so, jetzt ist es auch nur noch ein kleiner Schritt, ne?
Ich chatte mit denen, ich mache was aus mit denen, ich habe ein Datum mit denen, ich treffe mich dann sogar mit denen und dann bei dem Treffen lasse ich sogar noch dazu kommen, dass es zu diesem Seitensprung kommt. Das ist halt für mich ein viel größerer Hergang, als wenn ich irgendwie besoffen an einem, am Sektempfang stehe und habe irgendwie aus Versehen besoffen Birgit die Zunge in den Hals geschoben, weißt du?
Ja, total, total. Aber ich finde, selbst bei diesem langen Weg gibt es für mich immer noch ein Ding, was reparabel wäre.
Krass, mich nicht.
Ja, okay.
Für mich nicht, weil ich finde...
Aber alle Situationen, die es so gibt, würdest du ausschließen, die so einen langen Hergang haben? Weil guck mal, wenn ich jetzt dein Freund bin, ne, und ich habe mir Tinder runtergeladen, weil ich fühle mich einfach krass einsam, du bist mit anderen Dingen beschäftigt, wir haben uns auch schon echt lange nicht mehr wirklich tief in die Augen geguckt, also wirklich
warum
so Intimität.
Sagst du mir das dann nicht?
Ja, vielleicht, keine Ahnung.
Dann stimmt was nicht.
Deine Mutter ist gestorben und seitdem bist du irgendwie in einem Loch drin. Es ist jetzt schon 2,5 Jahre her.
Und dann lädst du dir auch noch Tinder runter, du Wichser.
2,5 Jahre ist das schon her. Aber,
ach so.
Weißt du, aber du bist tief in Trauer versunken einfach. Und dann hast du deine Arbeit, hast irgendwie deine Freunde. Irgendwie haben wir so den Kontakt zueinander verloren.
Ja, aber dann, ja, gut.
Weißt du, aber man will ja auch nicht sagen, jetzt schließ doch mal ab mit deiner Trauer. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber
ja.
Und dann denke ich mir so, ich hätte einfach nur Bock, mal wieder mit jemandem zu reden, der mich irgendwie geil findet, weißt du?
Dann stimmt was in der Beziehung
und dann,
nicht.
Natürlich, das stimmt meistens bei einem Seitensprung, stimmt irgendwas in der Beziehung nicht, ne?
Mhm.
Und dann, und das meine ich eben mit was Positivem, manchmal bringt das halt auch Sachen zum Vorschein, ne? Aber nicht, also das heißt nicht, dass ich mir denke, es wäre besser als ohne Seitensprung, aber...
Das ist eben für mich... Das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dieses Urvertrauen, das ich von meinem Partner verlange. Und dann verlange ich vielleicht für den einen oder anderen sehr viel, aber ich finde, sobald es an, also wir haben eine Beziehung, die auf, das ist sehr persönlich, aber wir haben eine Beziehung, die sehr auf Kommunikation basiert. Also wir sind beide, glaube ich,
gegen... Du bist jetzt wieder zurück in der Realität, ne?
In der Realität. Wir sind gegenüber... sehr empathisch, glaube ich, auch fühlen sehr doll, was der andere, in welcher Stimmungslage der andere ist und versuchen beide auch, das sehr schnell verbal dem anderen klarzumachen. Also es gibt ja auch Situationen, wenn Schicksalsschläge passieren oder so, wo man vielleicht sich auch mal zurückziehen möchte. Das kann immer passieren, aber das kommunizieren wir auch. Und wir haben da, glaube ich, eine gute Basis gefunden, da... ja, nicht die Kommunikation zu verlieren, auch wenn man nichts sagt. Und das, ich weiß aber, dass es Paare gibt, wo dieser Faden abreißt, wo man nicht mal mehr schafft, auch wenn man miteinander redet, eine Ebene zu finden, auf der man wirklich miteinander redet. Über das, was einen wirklich bewegt, wie es einem wirklich geht, die, vielleicht Wünsche, Sehnsüchte, nicht wahrgenommene, nicht gesehene Wünsche und Sehnsüchte. Und an dem Punkt waren wir jetzt zum Glück noch nicht. Wenn aber dann eine Situation passieren sollte, dass ich rausfinde, dass mein Partner, ohne mir vorher zu sagen, dass er vielleicht Sehnsüchte, Wünsche, Gelüste hat, die ich vielleicht auch gar nicht erfüllen kann, das kann ja auch sein.
Mhm.
Und wir noch nie darüber gesprochen haben und auf einmal erfahre ich, dass mein Partner auf die Suche gegangen ist, das woanders zu finden, ohne mich einzubinden, dann ist das für mich ein tiefer Vertrauensbruch.
Mhm.
Und deswegen wüsste ich nicht, wie ich sowas kitten kann. Ich möchte aber nochmal betonen, dass ich noch nie in dieser Situation war.
Mhm.
Also ich behaupte das jetzt einfach. Anders, selbst wiederum aus, glaube ich, ach, ist das schön, dass mein Freund den Podcast nicht hört, wenn das situativ passieren würde. Weil,
ich rufe ihn später an.
Ja, hey, Toya hat gesagt, wenn du besoffen auf einer Party bist, dann kannst du eine andere mitnehmen. ich glaube, wenn das Situation
ist... Nee, es geht ja auch nicht darum, dass das keine Konsequenzen hat, ne?
Nee, aber das ist ein anderes Gefühl, wenn es situativ passiert und man dann schwach ist in dem Moment. Und ich glaube halt einfach, dass wirklich jeder Mensch auf dieser Welt nicht frei ist, von der Situation mal schwach zu sein.
Mhm.
Auch in... Vielleicht, wenn es um eine andere Frau und einem anderen Mann geht, die außerhalb der Partnerschaft ist. Ich glaube, das kann sich keiner von freimachen. Jeder, der sagt, mir könnte das niemals passieren, das glaube ich einfach nicht.
Mhm.
Ja. Ich glaube, das könnte ich verzeihen.
Aber würdest du es echt nicht für dich ausschließen?
Was denn?
Ich glaube, ich würde es für mich komplett ausschließen.
Was ausschließen?
Ich glaube, ich würde sagen, das könnte ich niemals.
Das ist besoffen auf irgendeiner Party, ja, dass du mit anderen rumknutschst?
Ich würde vorher noch einen Anruf machen. Ernsthaft. Ich würde vorher noch meine Beziehung beenden und sagen, Schatzi, ich komme heute nicht nach Hause, morgen auch nicht.
Ich muss mit dem Uwe knutschen.
Ich bin jetzt wild und frei.
Ich bin jetzt wild und frei
so
mit
so schön
Uwe.
Auf die Werbung. Schatzi, ich bin jetzt wild und frei. Wart nicht auf mich.
Weißt du, was das Problem ist? Sag ich auch ganz ehrlich, nüchtern könnte es mir nicht passieren. Glaube ich nicht.
Aber auch besoffen nicht. Ich bin so, das macht mir richtig, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich war auch schon in so Situationen, ne? Es ist nicht so, als ob ich noch nie irgendwie länger als 3 Monate in einer Beziehung war und es auch schon gespürt habe, wenn man vielleicht dann doch mal irgendwie so ein bisschen die Fühler woanders ausstreckt oder so. Aber ich hab's nie machen können. Also ich habe eher das genutzt, wenn ich gemerkt habe, okay, ich gucke gerade irgendwie andere Leute ein bisschen anders an als sonst, ja, habe ich das eher genutzt, um mir zu überlegen, was in meiner Beziehung gerade für mich nicht ausreichend läuft.
Da bin ich nicht vernünftig genug, glaube ich.
Krass. Aber bei mir macht es keinen Unterschied. Also, ob ich besoffen bin oder nüchtern, macht gar keinen Unterschied bei mir. Krass. Gerade was Sex angeht. Im Gegenteil, wenn ich richtig besoffen bin oder wenn ich ordentlich einen Tee habe, bin ich so anti-Männer.
Wirklich?
Wirklich. Da bin ich einfach nur so, irgendwann sehe ich nur noch so, boah. Ich war vor einer Woche das erste Mal seit langem in einer Bar in Berlin. Ich dachte irgendwie so, also ich hatte so ein bisschen FOMO, weil viele Leute irgendwie rausgegangen sind und coole Dinge erlebt haben und auf Veranstaltungen waren, auf Events und so, und dachte mir so, ach, irgendwie so ein bisschen rausgehen wäre schon irgendwie mal wieder cool, und hatte einen Freund, dem das eh nicht so ging. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen heute Abend einfach mal weg, ne? Und ich war da drin und ich war nur abgefuckt. Ich war wirklich nur abgefuckt.
Okay, ich weiß aber auch, welche Bar das war, und da wäre ich auch immer abgefuckt, glaube ich.
Ja, ja.
Das sind doch richtige, tut mir leid, dass ich das mal sagen muss, richtige Müllmenschen sind da drin.
Teilweise hast du da bestimmt recht mit. Also nicht
oberflächliche Müllmenschen.
Das war gar nicht das Problem. Ich hatte ja 2 Freunde dabei.
Musstest du am Eingang deine Followerzahl zeigen, dass du da reingekommen bist?
Ja, ich habe dann Rabatt schon, ne? Bekommen.
Ja, wollte ich nur ganz kurz klarstellen.
Nein, aber das war nicht das Problem. Das Problem war, ich war lange nicht mehr in der Bar. Und ich habe vergessen, wie das ist, durch eine Bar zu laufen als Frau.
Ja.
Und dann war da zum Beispiel ein Typ, der sah super nett aus übrigens. Der sah auch nicht aus wie, keine Ahnung.
Triebtäter?
Der sah nicht aus wie ein Triebtäter oder so, überhaupt nicht. Und ich bin an dem vorbeigelaufen, der hat schon versucht, so Blickkontakt mit mir so aufzubauen.
Ja.
Und ich habe das aber abgelehnt. Und dann laufe ich an dem vorbei.
Der blinzelt dann immer so ganz schnell.
Ich schüttle dann immer den Kopf und sage, nein, 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 nein. Nee, aber ich laufe an dem vorbei. Und was macht er? Er fasst mich an der Taille an. Und wirklich, so, ja, also der Abend war bis dahin schon leicht aufgeladen, ne? Aber ich war so, ey, ich ramme dem jetzt meinen Ellbogen in die Nase, ne? Habe ich nicht gemacht, weil ich bin ein verantwortungsvoller Mensch.
Boah, krass.
Aber ich bin halt stehen geblieben und meinte so, was zur verfickten Scheiße machst du hier eigentlich? Und er war dann gleich so, oh, sorry,
Und dann war der hat dich angefasst.
Ich war so sauer.
Boah, ist das widerlich.
Ich war so sauer. Und das Schlimme ist, aber früher war das ja normal irgendwie, ja, dass du halt irgendwie durch eine volle Mitte-Bar gelaufen bist und irgendwie jeder mal eine Hand an dir hatte. Alter, wenn das jetzt passiert, ne? Ich hätte ihn fast am Kragen rausgezogen, um das mit ihm zu klären. Ich war so sauer. Der Freund von mir, mit dem ich da war, der kam dann so und meinte so, was ist los, Leila? Weil ich halt nur geschrien habe, ne? Ich meine, das war eine laute Bar, niemand hat mich gehört. Aber ich stand vor dem Typen, ich habe den halt angeschrien.
Ja.
Und dann meinte er so, was ist los? Ich so, der hat mich an der Taille gefasst. Und er so, zeig ihn mir. Und ich, normalerweise würde ich sagen, ah, ist egal, ne? Weil der Freund von mir, der ist auch ziemlich breit trainiert und so, ne? Und also normalerweise würde ich da nicht so eine Szene machen. Und da war ich echt so, der da war's. Und dann gehe ich weg, weißt du? Und die haben dann irgendwie noch so diskutiert, und er hat natürlich gesagt, er hat gar nichts gemacht und so, als er dann den Freund von mir gesehen hat. Aber ich war so abgefuckt. Und was war die Ausgangssituation? Habe ich schon wieder vergessen, weil ich mich jetzt so aufgeregt habe?
Krass, wie mich das entsetzt. Einfach weil.
Achso, dass ich, wenn ich Alkohol trinke, so, dass ich auf Männer bin.
Ja.
Ey, wirklich. Sobald ich 2 Gin Tonic habe, kannst du mir echt so 10 englische Touristen vor die Nase stellen und ich werde so sauer. Also ich habe echt so, ich sehe dann nur noch so Typen. die einfach so, und vielleicht denken jetzt viele Leute, die zuhören, ist nicht so schlimm, wenn man mal jemanden an der Taille anfasst in der Bar. Für mich, also jetzt auch vor allem, nachdem ich da so voll raus bin, durch Corona auch und durch vorher Mutti werden und alles Mögliche, das war einfach das Schlimmste, was mir an dem Abend, also nein, natürlich nicht, aber...
Man fasst einfach keine Menschen an.
Vor allem nachdem, weißt du, nachdem da jemand versucht, Kontakt aufzubauen und du das so höflich ablehnst mit deiner Kommunikation, die du so erlernt hast in deinem Leben, und dann kommt sowas, ey, ich war so angeekelt von dem Typen. Liebe Grüße, wenn du das hörst.
Naja, also ja.
Das sah auch so aus wie jemand, der auch unseren Podcast hören könnte. Das hat mich richtig wütend gemacht.
Ja, wir sind eigentlich, ja, kleinen Ausflug gemacht in die Influencer-Bar. Es geht ja aber eigentlich darum, ob man besoffen quasi noch die Möglichkeit hat, zu entscheiden, was man tut. Ich habe auch gerade, während du das erzählt hast, noch ein bisschen nachgedacht, muss auch revidieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich eigentlich treu bin und wenn ich dann irgendwie einen Kahn habe, dann mir doch vorstellen kann, mal irgendwie fremd zu gehen, und finde es dann auch gar nicht so schlimm oder so. Darum geht es nicht. Ich wollte eigentlich damit, glaube ich, nur untermalen, dass ich der Meinung bin, dass es einfach passieren kann. Mir ist es ja noch nie passiert. Ich erzähle, glaube ich, sehr häufig, wie viele Jahre, wie sehr ich besoffen und was noch alles war. Und war auch in diesen Jahren immer mal wieder in einer Beziehung. Und es ist nie was passiert, weil ich mich dann letzten Endes doch unter Kontrolle hatte. Ich finde einfach nur, dass das was anderes ist als ein geplanter
Fremdgang.
Ein geplanter Fremdgang, genau. Und ich hatte vorhin von zwei Perspektiven gesprochen. Das ist diese, wir haben gerade über die erste Perspektive gesprochen. Die zweite Perspektive, die auf die mich dann eine andere Followerin tatsächlich gebracht hat, die fand ich aber noch viel interessanter, weil ich gar nicht darüber nachgedacht, dass eine Untreue auch aufdecken kann, dass eine Beziehung total ungesund ist. Und dass diese Untreue im Prinzip einen positiven Effekt haben kann, nämlich die Trennung.
Mhm. Mhm.
Also dass ein Seitensprung, der muss nicht unbedingt verarbeitet und überwunden werden und verziehen werden. Es kann auch einfach sein, dass es ein Wachmacher sein kann.
Mhm.
Dass wirklich irgendwas wirklich schiefgelaufen ist. Und ich glaube, dass es auch vor allem sehr viele, ich hasse das Wort toxische Beziehungen, aber es passt halt hier einfach gut. Es gibt wahnsinnig viele Beziehungen, die sehr toxisch sind, wo Menschen vielleicht sehr nah an die andere Person gekettet werden, emotional, und gehalten werden und dressiert werden auf allen möglichen Arten und Weisen. Und aber die Person, die der Dompteur ist, sag ich mal, aber die Person auch ist, die die andere ausnutzt und betrügt und aber immer wieder Scheiße erzählt. Und die andere Person mittlerweile so gebrainwashed ist, dass man immer nur glaubt, ja, ach so, du hast 2 Tage woanders geschlafen, weil du traurig warst. Ja, glaube ich dir.
Tut mir leid, dass ich dich traurig gemacht habe.
Also es ist ja wirklich niederträchtig, zu was manche Menschen imstande sind, auch den Partner, der Partnerin anzutun oder der Person zu erzählen. Und da kann vielleicht so eine Untreue, wenn es wirklich dann rauskommt, auch ein Weckruf sein.
Aber die Untreue von dem Dompteur sozusagen oder die Untreue von
vielleicht
dem Domptierten?
Vielleicht
weil
beides.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Untreue vom Dompteur in dem Moment auch immer wieder gerechtfertigt werden kann.
Ja,
weißt du?
Ja.
Also, dass das gar nicht so das Ding ist. Aber ja.
Dass die Person quasi, also sagen wir, typisches Beispiel, es ist ja meistens männlich. Dass
das ist aus deiner Perspektive vielleicht, weil du mehr Frauen kennst, die
in toxischen Beziehungen sind.
Ja, die den anderen Part eingenommen haben, aber es gibt auch andersrum. Ich kenne.
Aber
ich habe ja
emotionale Unterdrückung.
Ja, aber ich habe auch sehr viele männliche Freunde und von denen kenne ich auch Leute, die in toxischen Beziehungen waren, wo tatsächlich die Frauen den anderen Part übernommen haben. Also das gibt's auch. Und ich kann nicht sagen, was häufiger ist. Deswegen muss man da, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen.
Okay, ich hätte jetzt felsenfest behauptet, dass es ein eher männliches Phänomen ist, die Frau in der Beziehung zu unterdrücken.
Nee, und vor allem das Witzige ist, ich kenne zwei Freunde auf jeden Fall, die genau das Gegenstück hatten. Also die Frau hat sich genauso, also die Ex-Partnerin meines Freundes hat sich genauso verhalten wie der Ex-Partner meiner Freundin. Also wirklich eins zu eins.
So, ach, krass.
Wo du dir manchmal so denkst, wenn du dann nur noch von so männlichen Narzissten hörst und so, denkst du irgendwann so, okay, das ist einfach so was Männliches dann auch. Und dann hörst du aber das, genau dasselbe von einer Frau.
Aber, also, aber wenn man jetzt auf den psychologischen Begriff des Narzissmus eingeht, dann gibt es Statistiken, dass da viel mehr Männer von betroffen
ja,
sind
als Frauen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber
also
jetzt so
weit
von,
mehr.
Ja, ist einfach Patriarchat. Aber, ja. Aber jetzt hier so...
Hat ja auch, wie du gerade sagst, hat ja strukturelle genau. Hintergründe auch. Und ich glaube, dass gerade das halt eben auch dazu führt, dass vor allem viele Frauen gar nicht... sich auch gar nicht dagegen vielleicht aufbäumen oder sich vielleicht seltener als das männliche Gegenstück trauen, sich dagegen aufzubäumen, weil sie es gewohnt sind, dass die Frau vielleicht auch einmal glücklich sein soll, dass sie einen Versorger hat oder was weiß ich, es gibt oder sie, jetzt hat sie schon zwei Kinder und eigentlich ist doch alles gut, naja, kommt er halt mal heute Nacht nicht nach Hause, ne?
Ja,
war
aber
ja
im
früher
Endeffekt,
auch nicht so schlimm.
Bin ich voll auf deiner Seite und auch, ich bin mir auch sicher, dass es mehr männliche Narzissten gibt als Narzisstinnen. Und trotzdem sind ja toxische Beziehungen ganz oft auf so Kindheitsmustern aufgebaut, die wir erlebt haben von unserer frühen Kindheit, von unseren Eltern, die uns irgendwie vorgelebt haben, mitgegeben haben, sonst irgendwas. Und davon sind ja sowohl Männer als auch Frauen
ja.
betroffen.
Ja.
Und diese toxischen Beziehungen, die nähern sich ja fast von diesen Kindheitsmustern. Und die haben wir ja alle irgendwie gleich. Und es kann ja auch sogar sein, dass du diese Kindheitsmuster hast und mal den einen Part und mal den anderen Part einnimmst, weißt du?
Mhm.
Deswegen, also das ist schon echt, also ich weiß nicht, wie da die Statistiken sind, ich will da nichts Falsches sagen, aber das ist, ich glaube, dass da, dass es super einfach ist, für die Leute da so rein zu switchen.
Ja, ja.
Im Endeffekt findest du wahrscheinlich jemanden, der so vielleicht sogar eine ähnliche Kindheit hatte wie du und ähnliche Muster hat und ihr versteht sofort, wer welche Rolle einnimmt und dann denkt ihr so, boom, Soulmates und das ist ja eigentlich das, was schon so der Anfang ist von einer toxischen Beziehung.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das, für die Person, die, gehen wir mal davon aus, dass du wirst betrogen in der Beziehung und für dich ist es nach Jahren das vielleicht die positive Befreiung, die Beziehung endlich beenden zu können, weil du vielleicht jahrelang vielleicht auch gar nicht 100% glücklich warst, aber auch nicht unglücklich genug, um die Beziehung loszulassen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, ich will da überhaupt nicht jemandem jetzt irgendwas unterstellen, aber ich glaube, sehr viele Menschen miteinander in einer Beziehung leben, obwohl die Beziehung vielleicht gar nicht mehr ganz so erfüllend ist und man vielleicht auch aus Bequemlichkeit dann halt das achte Jahr zusammen ist und sich einfach denkt, ja gut, jetzt wohnen wir aber zusammen oder scheiße, jetzt haben wir ein Kind zusammen. Jetzt haben wir gerade das unterschrieben und die Couch hat 5.000 Euro gekostet. Wer kriegt die dann? Also es sind ja,
ja
je älter man wird, desto mehr Verbindlichkeiten hat man ja miteinander, dass man vielleicht dann auch irgendwann so ein bisschen bequem wird oder faul wird in der Beziehung. Und
man
sich
weiß ja auch gar nicht mehr, wie Dating noch funktioniert oder so, weißt du, nach 8 Jahren Beziehung.
Man lebt da halt dann so zusammen und hat sich an den anderen gewöhnt und der ist halt dann da und sich dann... Dann wird man betrogen und denkt sich dann vielleicht oder stellt dann das erste Mal vielleicht auch nach Jahren in Frage so, ah krass, jetzt wurde ich betrogen und vielleicht hat man auch ein Gefühl, ach irgendwie, ich bin gar nicht so eifersüchtig, ich find's mega scheiße, aber vielleicht passt ja auch einfach nicht mehr.
Ja, oder vielleicht bist du sogar ein bisschen dankbar, dass du deinem Partner auch ein bisschen...
Du bist schuld.
Ja, ja, ernsthaft so, ne?
Du hast alles kaputt gemacht.
Ich glaube, wenn ich in so einer Beziehung wäre, ne, wo ich 8 Jahre mit jemandem zusammen bin und es ist alles so ein bisschen bequem geworden und ich weiß schon gar nicht mehr, wie meine Vagina aussieht, weil ich die selbst schon gar nicht mehr angucke und dann betrügt mich mein Partner, vielleicht wäre ich dann auch so ein bisschen so, ja, jetzt muss ich es nicht machen, weißt du?
Krass. Ey, das stelle ich mir auch irre vor.
Also natürlich
Gefühl,
trotzdem
ne?
Schmerz, alles. Ne?
Ja,
also
ja,
das wollen
ja.
wir jetzt auch nicht runterspielen. Ist ja dann auch nicht so, dass man sagt, ah ja, okay. Aber
ich kenne auch so eine Beziehung.
Grundding.
Ne?
Echt?
Es ist, ich weiß nicht, ob das nicht, es ist natürlich ein bisschen, was soll man dann sagen, übergriffig ist es sowieso, dass ich an dieses Paar denke. Vielleicht empfinden die das auch selber. Doch, die müssen das so empfinden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist wie, als wären die 104 Jahre alt.
Mhm.
Sind aber um die 30 und die sind halt schon Ewigkeiten zusammen. Die haben zwei völlig, ach ja, es ist übergriffig, merke ich gerade selber. Mhm. Aber guck, die leben halt wirklich ein getrenntes Leben voneinander. Die haben unterschiedliche Freundeskreise. Mich wundert es, dass die überhaupt zusammen wohnen. Also das ist, da sind keine Gemeinsamkeiten. Man sieht die eine nie mit der anderen Person.
Oder aber das finde ich zum Beispiel, das klingt für mich nach einer frischeren Beziehung, als wenn das so jemand ist, der so eine Person wird, weißt du?
Ja, aber die reden auch nicht übereinander oder so, dass man irgendwie mal sagt, Mensch, was macht der denn? Oder ich was macht sie denn?
Das klingt nach voll der geilen
Beziehung. Vielleicht ist auch nur das
Also ich meine, jeder kennt irgendwie aus dem Freundeskreis irgendwo ein Paar, wo man sich denkt, warum sind die eigentlich zusammen? Oder lieben die sich überhaupt oder so? Ja. Keine Ahnung, ich glaube, das ist normal. Aber ja, es ist mega übergriffig auf jeden Fall.
Ich weiß ja natürlich, ich will ja jetzt nicht so ins Detail gehen, weil am Schluss hört es wieder dann irgendjemand von denen. Aber ich weiß ja auch, wie die Personen teilweise übereinander sprechen, wenn sie überhaupt mal übereinander sprechen. Und mir denkt so, ja, sowas Gemeines würde ich gar nicht über meinen Partner sagen.
Oh wow, okay.
Also ja, okay. Dann so beschweren und auch so gelangweilt sein. Und ich glaube, man merkt einfach manchmal, wenn jemand nicht glücklich in einer Beziehung ist. Mhm. Und auch wenn das Freunde oder Freundinnen sind, ich traue mich dann nicht unbedingt zu sagen, warum seid ihr denn eigentlich noch zusammen?
Mhm.
Weil das so viele Gründe haben kann, ne?
Und aber man kann ja fragen, ob jemand glücklich ist, oder?
Ja, das mache ich schon, aber weißt du, es gibt ja dann auch so Standardantworten, so ja, natürlich sind wir glücklich, es ist nur gerade so, kennst du doch, oder es ist nur gerade so eine Phase, so manchmal, du kannst ja nicht jemandem einreden, jetzt überdenk deine Beziehung. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid nicht wirklich glücklich. Doch, wir sind glücklich. Ja, aber nicht 100% glücklich.
Aber letztens hast du noch das und das gesagt.
Ja, genau. Also,
ja, nee, das geht nicht.
Ich finde, man kann halt so Anstöße geben.
Und deswegen
geben.
Hast du ihr dann einfach die Zunge in den Hals gesteckt und gefragt, wie sich das jetzt ausklingt. Once for the team.
Ja.
Also, ja, aber du denkst, dem Pärchen, was du jetzt gerade im Kopf hast, dem würde ein Seitensprung gut
Annika
tun.
Und Hannes.
Annika und Hannes. Okay.
Annika und Hannes, eine Veränderung vielleicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob das eine Veränderung vielleicht. Ja.
Also weißt du was, je älter ich werde, desto mehr denke ich einfach, dass eine gute Beziehung einfach nur aus einer Sache besteht. Und zwar, dass zwei Menschen wirklich zusammen sein wollen. Das ist voll krass, das hat sich so krass verändert bei mir in den letzten Jahren. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin ich auch intensiv nochmal darüber nachgedacht. Im Endeffekt, ich glaube, wenn man über 30 ist oder so, ich meine jetzt so vom mentalen Alter über 30, wann auch immer das sein wird, bei manchen ist es glaube ich erst sehr spät im Leben und ja. Bei manchen sehr früh, dann also einfach auf einem Lebenslevel, wo man denkt, man will langfristig Sachen planen.
Man will the real deal.
The real deal. Dann geht es eigentlich echt nur noch darum, dass man es wirklich will. Weil wenn zwei Leute wirklich miteinander zusammen sein wollen, dann kriegen die das immer hin. Weißt du? Und dann ist egal, was kommt, egal, welche Hürden da sind, eigentlich kann es nicht schief gehen.
Es gibt aber auch Personen, die wollen unbedingt zusammen, kennst du das nicht? Die wollen unbedingt miteinander zusammen sein und es ist wie TNT.
Ja, es klar, natürlich gibt es das auch, aber die wollen dann wahrscheinlich auch genau das.
Die lieben und hassen sich. Ja.
Die wollen dann das. Und das ist dann vielleicht, ja, vielleicht ist es das halt, was sie so in der Kindheit vorgelebt bekommen haben, was sie denken, was halt the real deal ist. Ne? Für jeden ist das ja auch was anderes. Und vielleicht sind die ja auch dann irgendwie happy oder erfüllt damit. Vielleicht sind das auch so Leute, die in einer, vielleicht aus einer standardpsychologischen Sicht her eine gesunde Beziehung hätten, dass sie sich da total langweilen würden.
Ja. Also bei mir ist es gar nicht so emotional aufgeladen, wie du das gerade sagst. Wenn man mich fragen würde, warum ich meinen Partner so liebe oder warum ich mit dem zusammen bin, ist es, glaube ich.
Würdest du sagen, weil er so gut kochen kann?
Nee.
Du postest immer auf Instagram, was er dir so zu essen macht. Ach so, ja. Jetzt schon länger nicht mehr. Ich merke schon, dass du zu gesund ist gerade.
Dann würde ich sagen, er nervt mich nicht.
Okay.
Und jetzt meine ich das nicht so banal wie...
Ich glaube, jeder versteht dich, wenn du das sagst.
Er telefoniert zu laut oder sowas. Das kann dann schon mal nerven. Also sind ja so banale Sachen. Aber er nervt mich in meinem Leben nicht. Er stört mich nicht. So, und ich kann dir sagen, dass mich bisher jede Person in meinem ganzen Leben, außer mein
erstes Kind, beim zweiten weiß ich es ja noch nicht.
Und ich natürlich.
Und du natürlich. Aber jede Person bisher in meinem Leben, und ich kann jedes Familienmitglied und jede Freundschaft mit einschließen, hat mich zu irgendeinem Zeitpunkt gestört. Und das muss gar nicht so negativ behaftet sein, wie das jetzt vielleicht rüberkommt. Sondern ich wollte irgendwann, dass diese Person wieder nicht bei mir ist. Ich wollte durchschnaufen von dieser Person.
Also für einen gewissen Zeitraum, musst du
richtig
vielleicht dazu sagen.
Nicht, weil die Person mich so krass genervt hat, dass ich
Nee, es geht jetzt auch bei dir nicht darum, dass du dich für immer von der Person trennst,
nein,
sondern einfach so.
In der Situation.
Genau,
so, dass ich mir denke, ach, jetzt bin ich aber froh, dass, weiß ich nicht, meine Tante wieder geht. Oder jetzt kann die Freundin auch gerne wieder nach Hause gehen. Jetzt hat die 3 Tage bei mir übernachtet, ach, jetzt kann die auch wieder gehen. Oder schön, wir waren eine Woche im Urlaub, mit wem auch immer, jetzt bin ich froh wieder, wenn ich zu Hause bin. Das habe ich bisher bei jeder Person in meinem ganzen Leben gehabt. Bei meinem Freund nicht. Ich habe mir immer gedacht, bitte geh nicht. Du möchtest, dass du immer irgendwo in meinem Dunstkreis bist.
Süß.
Ja. Und das ist für mich so die Erkenntnis gewesen, dass ich mit jemandem einfach immer zusammen sein kann, ohne dass wir reden auch mal oder für uns füreinander interessieren oder vielleicht sind wir auch mal sauer, aufeinander streiten, aber ich möchte nicht, dass er geht. So. Ich möchte nicht, dass er nach dem Urlaub woanders wohnt. Ja, weiß gar nicht, wo wir dahin gekommen sind, aber ich wollte noch darüber sprechen, dass es was Positives sein kann für die Person, die selber betrügt.
Ja, um das rauszufinden.
Die Untreue.
Halt doch, ja, und da muss ich sagen, also ich hatte das schon in Beziehungen auf jeden Fall, dass ich gemerkt habe, wow, da ist jemand vielleicht, den ich öfter sehe, also jetzt unsexuell gesehen, außerhalb meiner Beziehung, also irgendein Bekannter oder so, und auf einmal finde ich den attraktiv. Und dann am nächsten Tag sehe ich jemand anderen und denke mir so, der ist auch irgendwie attraktiv. Und das kann für mich auch manchmal so ein Anzeichen dafür sein, dass ich auf jeden Fall ein bisschen was zu arbeiten habe oder dass da gerade irgendwas ist, was mich stört, was ich aber versuche, für mich selbst so runterzuspielen oder so. Das macht man ja auch manchmal, dass man vielleicht irgendwie merkt, oh, das und das ist irgendwie gerade nicht cool, aber ich will auch irgendwie Frieden wahren und so schlimm ist das ja jetzt auch nicht.
Ja.
Weißt du? Und dann, wenn ich sowas mache, wenn ich so Sachen unterdrücke, dann kommt meistens bei mir tatsächlich sowas in die Richtung. Relativ schnell auch, ne? Also das dauert dann gar nicht lange. Es ist dann gar nicht so, dass ich irgendwie 2 Monate über irgendwas brüte und dann passiert das, sondern das ist so, ich brüte eine Woche über was und nächste Woche gucke ich jemanden an und denke mir, oh, der Postbote sah aber auch noch nicht immer so gut aus wie heute, weißt du?
Ja.
Und wenn ich das dann bei mehreren Leuten habe, dann weiß ich schon so, oh nein, okay, jetzt muss ich mit ihm reden.
Aha, krass.
Ja. Also von daher, das kann ich nachvollziehen. Aber ich würde halt nicht mit jemand anderem schlafen. Das brauche ich dann nicht dafür. Also es gibt schon andere Anzeichen für mich.
Und wenn du das in einer Beziehung hattest, hast du dann mit deinem Partner darüber gesprochen?
Unterschiedlich.
Dass du solche Gedanken hast auf einmal?
Unterschiedlich. Ich hatte ja auch unterschiedliche Beziehungen. Ne? Ich hatte eine offene Beziehung. Das ist natürlich eher was anderes nochmal.
Da müssen wir auch mal eine Folge drüber aufnehmen, weil das ist ja für mich, das ist ja für mich.
Aber lustigerweise, selbst in der offenen Beziehung.
Kryptisches Buch.
Hatte ich gegen Ende so eine Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich jemanden anders angucke. Weißt du? Also irgendwie, ich glaube, dieses anders angucken, was ich meine, ist eher so eine Art Projektion. Ich bin eher so, dass ich dann auf einmal irgendjemanden sehe, den ich vielleicht vorher gar nicht interessant fand und dann mir vorstelle, boah, der ist bestimmt das und das und der ist bestimmt das und das. Und ich rede überhaupt nicht mit dem, ich kann es überhaupt nicht wissen, ob er das ist, aber ich projiziere das auf diesen Typen und das ist bei mir oft so ein Fluchtversuch.
Aha.
So, rette mich aus meiner Beziehung und
Weil, warum ich das frage, ist, wenn man in einer Beziehung ist, dann gibt es ja 2 verschiedene Arten. Natürlich wünscht man sich als verlassene Person immer, dass die Person, die solche Gedanken hat, einen mit einbindet. So, ey, irgendwie bin ich glücklich oder in einer Beziehung stimmt was nicht, lass uns das doch irgendwie mal, können wir das irgendwie zusammen schaffen oder so, ne? Und dann gibt es aber ja den Part, ich bin das, glaube ich, bisher dann auch gewesen, wenn mir irgendwas nicht in der Beziehung passt, dann möchte ich das erstmal für mich selber rausfinden. Und dann bin ich leider auch, glaube ich, die Person, die dann eher so das Gegenüber vor vollendete Tatsachen setzt. Also so, ich habe mir jetzt 2 Wochen lang Gedanken gemacht und ich habe entschieden, dass die Beziehung nicht mehr passt. Und jetzt ist es ziemlich scheiße, dass wir gerade miteinander sprechen müssen, aber das war's. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann gibt es auch keinen, ja, das ist dann ziemlich scheiße, aber dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also hatte ich zumindest noch nicht.
Aber würdest du dann echt, also würdest du, nee, aber du sagst ja selbst, dass du das erst für dich ausmachen würdest, ne?
Ja.
Aber kennst du die Situation, dass du auf einmal andere Männer oder andere Frauen auch vielleicht attraktiv findest? Und dir dann so denkst, vielleicht sollte ich nochmal über den Streit nachdenken, den wir vor 2 Wochen hatten, ob ich wirklich damit abgeschlossen habe?
In meiner aktuellen Beziehung nicht, noch nicht. Es liegt aber auch einfach daran, man muss es echt so banal sagen, wie es ist. Ich bekomme ein zweites Kind mit dem Mann und ich bin alleine jetzt schon an dem Punkt, dass das für mich, ich habe so viel in diese Beziehung, in diesen Menschen und in uns investiert, dass ich mir niemals vorstellen könnte, irgendwas an diesem Konstrukt, was für mich mein absolutes Leben ist, ich möchte dann nichts zu Fall bringen oder nichts ansägen. Also das war bisher tatsächlich noch nie ein Gedanke, ne. Kam auch noch nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, liebe Leute, ich bin nicht seit 8 Jahren in einer Beziehung, ne? Es ist noch relativ frisch.
Ja, und ist auch irgendwie alles ein besonderer Zustand. So, du kriegst gerade
das schwanger zweite von dem. Kind.
Ja. Ja, dann war auch Corona irgendwie. Also man ist ja irgendwie in so einem Ausnahmezustand dann auch während dem Brüten und auch mit der ganzen Phase jetzt. So, ne?
Wir müssen in 5 Jahren dieses Gespräch nochmal führen. Dann erzähle ich natürlich, dass ich jeden Tag drüber nachdenke. Schatz, ihr hört den Podcast eh nicht. Mal gucken, wann ich es ihm sage. Ich mache das jetzt für mich alleine aus. Wann sagen wir es ihm? Ihr könnt alle mitvoten.
Aber gerade dieses Sagen, ne, das ist auch was ich sehr schwierig finde, weil ich bin so jemand, in der Beziehung bin ich eher so Oversharing, ne? Also ich denke was und ich muss es sagen, weil ich will, dass mein Partner alles weiß, was ich denke, weil wir sind verliebt. Und ich habe aber auch gelernt, dass ich manche Dinge einfach auch ein bisschen filtern muss, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin und dann merke, wow, ich gucke hier irgendwie den und den an und denke mir so, so gut sah der noch nie aus. Oder und am nächsten Tag den anderen. Und wenn ich dann das meinem Partner mitteile, ist das irgendwie unnötig. Weil ich weiß ja für mich, ich kenne mich ja inzwischen so gut, dass ich für mich weiß, okay, wenn das mehr als eine Person ist, dann liegt das nicht an der Person, sondern daran, dass ich gerade irgendwas projiziere, weil irgendwas für mich nicht geklärt ist. Und dann reicht es ja, zu sagen, ey, mir ist aufgefallen, irgendwas ist für mich nicht geklärt. Wir müssen dann nochmal drüber reden und ich hätte gerne, dass wir daran arbeiten oder was weiß ich, was ich mir dann überlegt habe in der Zeit. Aber ich finde, da muss man dann schon echt auch ein bisschen aufpassen, weil sonst ist es ja einfach nur verletzend.
Ja, es ist eine schwierige Situation, weil ich finde, sobald man halt in einer Beziehung ist und weiß, die eine Person, die hegt wirklich die größten Gefühle für einen und gibt die ganze Liebe da rein und man selber fühlt das nicht mehr. Und ich glaube, dass jeder schon mal an einem Zeitpunkt war, wo man selber oder vielleicht gemerkt hat, ich investiere nicht mehr so viel Liebe in diese Beziehung wie mein Gegenüber. Das finde ich eine ganz schwierige Situation. Also gerade wenn das mehrere Jahre sind, das ist unglaublich schwierig und verletzend. Aber ich glaube, man muss es da, also ich würde sagen, man muss es der anderen Person sagen.
Ja, genau. Ja. Also
die Chance geben.
Den zweiten Schritt würde ich ja mitteilen. Ja. Ne? Ich würde ja sagen, ich habe das Gefühl, hier läuft gerade irgendwas nicht gut, ich distanziere mich oder sonst irgendwas. Aber ich würde, glaube ich, nicht sagen, du, gestern habe ich Günther gesehen und fand Günther dann auf einmal ein bisschen heiß.
Nee, das finde ich auch respektlos.
So, das meine ich mit Filtern, gesagt. Weißt du?
Ja,
das das lenkt ja auch voll vom Thema ab. Dein Gegenüber denkt nur so, oh mein Gott, sie findet mich nicht mehr attraktiv.
Ja, das finde ich
gemein. Und du bist gerade so, dass du die Grundstruktur eurer Beziehung in Frage stellst, weißt du?
Ja, vor allem, also meistens ist das ja auch total oberflächlich, wenn ich irgendwie es gibt mehrere Schauspieler zum Beispiel, die ich halt mega geil finde.
Wen zum Beispiel?
Jetzt fällt mir der Name nicht ein. So geil finde ich den, dass ich sogar mir den Namen wegmasturbiert habe.
Gott, Toya, jetzt sag bitte den Namen wirklich nicht, sonst wird es echt
wie heißt das, ne? Ach, keine Ahnung. Es gibt mehrere, die ich hot finde. Aber das kann ich meinem Partner schon sagen, weil dann der sagt dann auch, ich finde die geil oder
ja, aber das ist ja was anderes.
Das ist was anderes.
Aber du triffst ihn ja nicht jeden Tag.
Wenn
weißt
jetzt mein Partner,
wenn du anfängst, mit dem zu arbeiten,
ja,
dann sieht
das
auch wieder
nicht
anders aus.
Das geht gar nicht, dass ein Partner, Partnerin nach Hause kommt und sagt, hey, heute im Büro, boah, Annika, Mann, die sieht so geil aus. Boah, da habe ich echt kurz drüber nachgedacht, wie das wäre, mit der zu schlafen. Also da würde ich auch sagen, hast du nicht mehr alle.
Ja.
Und ich verstehe mich nicht falsch, ich verurteile den Gedanken bei meinem Partner nicht. Weil das ist ja, it's all in your head. Also man darf im Kopf machen, was man will, finde ich. so Fantasien haben. Aber mir dann zu erzählen, wie scharf irgendjemand ist, das ist einfach verletzend, weil man ja auch gar nicht weiß, wie die andere Person das verarbeitet oder in welchem Zustand die Person gerade ist, weil sie sich vielleicht selber nicht attraktiv findet, bla 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 bla. Aber ja, also sagen darf man das auf gar keinen Fall.
Ist eigentlich auch voll das interessante Thema, so wie man, also wo man die Grenze zieht, ne? Weil es gibt ja so viele Punkte, wo man Grenzen zieht und manche sind dann so, okay, allein der Gedanke, oder nee, es gibt ja auch, also ich habe bis jetzt nur von Frauen gehört, aber von Frauen, die sagen, wenn mein Partner Pornos guckt, ist das Betrug für mich. Weißt du? Also die
kenne ich einige, schon, die das sehr, sagen, ja. Tatsächlich.
Ja.
Und also das, vor allem Frauen, ja.
Ja, und das finde ich halt so krass, ne? Weil die Grenzen so unterschiedlich sind.
Ja.
Und für mich wäre das so absurd. Oder auch so masturbieren. Masturbieren ist Betrügen.
So, da kenne ich auch eine, tatsächlich.
Ja, 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 es gibt so Leute. Und da denke ich mir so, krass, ey. Also, weil in meiner Beziehung bin ich so weit davon entfernt, also wenn ich eine Beziehung führe, dass ich sagen würde, ey, du darfst dich nicht mehr selbst anfassen, weil das so was Essentielles für mich oder für meine persönliche Selbstliebe auch ist, so, dass ich das dann krass finde, wenn Leute einfach so wirklich, ja, nee, ich mag das nicht, wenn mein Partner masturbiert.
Ja, ist krass. Es gibt übrigens noch eine letzte Sicht, und zwar gibt es eine ganz, ganz bekannte Therapeutin, ist auch Autorin und Psychologin, Stefanie Stahl. Die hat auch einen Podcast, die hat auch so ein Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Gibt es auch total viel Kritik, positiv und negativ, könnt ihr euch selber angucken. Die hat aber, was ich sehr interessant finde, gesagt, als sehr erfahrene Beziehungstherapeutin auch, dass sie nicht findet, dass die Person, die in einer Beziehung den Partner, die Partnerin betrügt, das unbedingt sagen sollte, dass sie es getan hat, wenn sie denn selber der Meinung ist, dass die Beziehung trotzdem weitergeführt werden kann. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert gesagt. Weil sie selber sagt, wenn doch sonst quasi alles in der Beziehung passt, warum kommst du dann und lädst quasi deinen Schmerz und deine Reue bei deiner Partnerin oder bei deinem Partner ab, der geht's mega schlecht dann eventuell und hat mega dran zu knabbern und wird mega verletzt und du hast quasi versuchst quasi deine Beichte abzugeben,
um dich selber erleichtert.
Und wirst erleichtert, um dich selber reinzuwaschen, erschwerst aber eigentlich deinem Partner, deiner Partnerin vielleicht zu dem Zeitpunkt das Leben, weil man kann ja auch in der Theorie gar nicht sagen, was richtest du eigentlich damit an, ne?
Hm.
Richtest du nun der Beziehung was an oder vielleicht doch für alle anderen zukünftigen Beziehungen?
Ja.
Und das fand ich irgendwie, deswegen komme ich jetzt da drauf, weil ich das so krass finde, den Gedanken, dass eine Therapeutin zu meinem Freund sagt,
sag's dir nicht,
sag's Toja nicht.
Oh Gott.
Ich sofort, Maschinengewehr. Ich bin natürlich Pazifistin, aber ich würde, ich wäre entsetzt, muss ich echt sagen.
Ich würde auf jeden Fall bei der Therapeutin vorbeigehen und sagen, Alter, was ist bei dir
los? Alter, was ist los? Was ist los?
Ja, nee, krass, ja, klar, also ich verstehe den Ansatz natürlich total, weil es gibt ja auch Sachen, die macht man eher für sich, ne? Und ich hätte jetzt eher gesagt, so, wenn du weißt, die Beziehung ist vorbei, dann musst du es nicht sagen. Weißt du, weil du sonst nur unnötig Schmerz.
Sehe ich auch so.
So, weil das gibt es ja voll oft so. Ich hatte es auch schon, ich habe auch schon mal eine Beziehung geführt, wo ich nicht weiß, ob ich betrogen wurde. Aber es wäre jetzt keine große Überraschung.
Ja.
Ich habe aber auch nie wieder nachgefragt, weil ich mir dachte, warum muss ich das jetzt wissen?
Du willst es auch gar nicht
wissen.
Nee,
und genauso. Und da wurden mir auch dann so viele Lügen aufgedeckt im Nachhinein, wo ich mir dachte, hä, aber ist doch eh schon vorbei. So, halt doch einfach die Schnauze.
Ja,
so, ich will das gar nicht mehr hören und so, ich will gar nicht dann alles in Frage stellen und so weiter. Und da, also in so einer Situation würde ich immer sagen, steck's dir einfach. Du musst nicht irgendwie noch ein Jahr, nachdem die Beziehung zu Ende ist oder einen Monat oder sonst irgendwann anfangen, deine Lügen oder deine Geheimnisse dann auch auf den Tisch zu hauen.
Damit einfach, du dich besser
genau,
fühlst.
Genau, einfach um dich ein bisschen besser zu fühlen, um da irgendwie so einen reinen Tisch zu machen, ist einfach super egoistisch.
Oh, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht falsch zitiert. Also wenn du mich hörst, Frau Stahl, dann bitte, dann verbessere mich. Also weil das klingt mega logisch und das finde ich total richtig. Ich finde nur, wenn halt wenn es um eine laufende Beziehung geht, wo eine Person denkt, hey, wir führen eine monogame Beziehung und haben irgendwie so ein Commitment und dann betrügt mich mein Partner und ich weiß es aber nicht, dann finde ich, geht das nicht. Dann ist das geht nicht. Hm. Weil ich finde, dir wird als Person dann, du wirst entmündigt. Hm. Dir wird die Chance gelassen, selber die Entscheidung darüber zu treffen, ob du das in deiner Beziehung akzeptierst oder nicht.
Hm. Ja. Ja. Nee, ich würde mich da auch nicht anschließen. Also wenn es wirklich so, aber es ist jetzt auch ein bisschen Diebelbibel, oder?
Es ist ein bisschen Diebelbibel, aber wir können das doch mal weitergeben an unsere Hörer und Hörerinnen. Vielleicht habt, was mich sehr interessieren würde, vielleicht wurdet ihr oder habt ihr betrogen in einer Beziehung und dann, was war der Effekt?
Ganz anonym könnt ihr uns auf Instagram @vibers eine Nachricht schreiben. Wir veröffentlichen wir taggen sie euch nur nicht. Ohne Namen natürlich.
Kein Bild, kein Insta-Tag.
Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ich meine, da gab es jetzt sehr viele Ansätze in dieser Folge.
Ja.
Ich bin gespannt, was ihr damit macht.
Ich habe so Sodbrennen. Ich werde jetzt erstmal so heftig abrülpsen. Wir müssen das Fenster aufmachen. Nächste Woche geht's mir besser.
Sehr schön, dann hören wir uns nächste Woche
wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Tschüss.